Die Gestaltung der Gegenwart für Kinder und Jugendliche ist sozusagen der Garant für eine bessere Zukunft. Und das, glaube ich, scheint mir eine ganz wichtige These, die in der Politik im Augenblick ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Als wie glücklich würdest du dich beschreiben? Bist du mit deinem Leben in Deutschland zufrieden und ist diese Zufriedenheit in den letzten Jahren gesunken? Liebe Salon 5 ZuhörerInnen, heute haben wir Professor Dr. Hans Bertram zu Gast, der einen Bericht für die UNICEF zu genau diesem Thema durchgeführt hat. Vorab, es sieht im europäischen Vergleich nicht sonderlich gut aus für Deutschland. Aber jetzt genug der Spoiler und mehr zu unserem Gast, Herr Bertram.
Also Jugendliche und junge Erwachsene sind derzeit ja sehr unzufrieden in Deutschland. Wie war das denn bei Ihnen so, als Sie in unserem Alter waren?
Also ich glaube, wir waren eine sehr glückliche Generation. Das war ja die 68er-Generation. Das heißt, wir hatten das Gefühl, wir könnten die Welt verändern. Das heißt, es gab zwar viel Widerstand gegen alte, rückständige Lehrer in unserer Perspektive natürlich, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, die Welt ist offen und wir dürfen sie ändern. Ich glaube, das war wirklich für unsere Generation geradezu prägend, dass wir das Gefühl haben, wir können durch die Institutionen gehen und die Institutionen werden sich uns anpassen. Ich glaube, das ist wirklich vollständig unterschiedlich zur heutigen Situation. Deswegen denke ich auch, unsere Generation war eine sehr glückliche Generation, weil wir dieses Gefühl hatten, da passiert etwas und wir können etwas machen. Und ich denke, das ist in der heutigen Generation leider nicht mehr so.
Ein sehr spannender Einstieg, aber jetzt ja noch mehr über Sie. Können Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Hans Bertram und inzwischen schon in einem fortgeschrittenen Alter, 77 Jahre alt, also das muss man auch ganz klar sagen. Und den größten Teil meines Berufslebens habe ich an der Universität verbracht. Zwischendurch war ich auch mal längere Zeit Direktor des Deutschen Jugendinstituts. Und mein Hauptthema war eigentlich immer Kinder und Jugendliche. Und angefangen habe ich mal mit einer Promotion zum moralischen Urteil von Kindern. Also welche ethischen Werte Kinder und wie die sich entwickeln. Und diese Themen, wie die, das moralische Urteil, aber auch die Einstellung der Eltern zu den Kindern, habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang beforscht. Und daneben habe ich auch relativ viel Politikberatung gemacht, vom ersten von der Reform des KJHG, also des Kinder- und Jugendhilferechts, bis hin zur Frage des einkommensabhängigen Elterngeldes. Ich habe Jugendberichte, Familienberichte und Ähnliches gemacht, so dass ich immer so ein bisschen auch zwischen Politik und Wissenschaft mich bewegt habe und habe dann auch mal 5 Jahre lang eine Kommission geleitet, die den Transformationsprozess in den neuen Bundesländern analysiert hat. Habe also eine ganze Reihe bunter Sachen, was im Grunde genommen das Lebensgefühl, was ich gerade beschrieben habe, auch nochmal dokumentiert. Ich hatte das Gefühl, in meinem Leben immer irgendwas gestalten zu dürfen. Es gab immer Widerstände, aber sozusagen dieses Gefühl, es geht irgendwie immer vorwärts, war eigentlich sozusagen ein entscheidendes Motiv in meinem Leben.
Wow, also dieses Gefühl der Freiheit, wirklich zu wissen, okay, ich kann einfach machen, was ich machen möchte, worauf ich gerade Bock habe, ist sehr beneidenswert.
Es waren, wenn ich das noch ergänzt habe, waren auch Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wie Schengen kam, also die Freiheit der Grenzen Europa. Ja. Und wir konnten plötzlich Auto fahren und keine Grenze war mehr da. Das sind auch Gefühle von Freiheit, die man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen kann, wo das alles selbstverständlich ist. Für uns war das nicht selbstverständlich. Wir fuhren da plötzlich durch und dachten, Mensch, hier hast du doch noch letztes Jahr 2 Stunden gestanden. Jetzt fährst du da einfach durch.
Ja.
Also ich denke, wir hatten wirklich so ein Gefühl, es geht irgendwie voran und es verbessert sich.
Ja, also dieser Wandel und dieser Umschwung auch macht das Ganze natürlich noch krasser, weil man auch weiß, wie es ist, das nicht zu haben. Und auf einmal hat man diese Freiheit. Das macht das Ganze ja noch intensiver. Wie sind Sie darauf gekommen, sich mit diesen Themen jetzt Kinder und Jugend zu beschäftigen, dann auch noch so ausführlich und so lange und so begeistert?
Das weiß ich nicht. Vielleicht war es meine Frau, vielleicht waren es meine Kinder. Ich weiß es nicht. Das ist ja in der Wissenschaft immer so. sie stecken plötzlich in einem Thema drin und denken, das ist interessant, und dann machen sie das Thema nochmal und dann machen sie eine Untersuchung, finden sie das spannend und dann finden andere Leute das spannend und so bleiben sie einfach dabei. Das ist ja nicht so, dass sie immer denken, sie müssten jetzt irgendwie die Welt verändern, sondern meistens ist es ja doch so, da ist irgendwas Interessantes und dann denken sie, Mensch, das will ich jetzt genauer wissen. Und zum Beispiel bei dem Bericht, das kommt Ihnen vielleicht komisch vor, fand ich es besonders spannend, die Datenbank, die dahinter liegt, aufzubauen, weil ich so die Idee hatte, das hatte ich jetzt in der Pandemie gesehen, die Zeitungen haben ja unheimlich gut immer schön dokumentiert, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, diese Transparenz von Daten, das will ich auch mal hinkriegen. Und dann habe ich mit den UNICEF-Leuten gesprochen, gesagt, Mensch, können wir nicht nur einen Bericht machen, sondern dahinter eine Datenbank legen, wo jeder auch drauf zugreifen kann, wenn er den elektronischen Text hat, um nachzuprüfen, ob das, was ich gesagt und geschrieben habe, auch richtig ist. Und siehe da, die UNICEF-Leute fanden das gut. Und ich fand das für mich fast das Spannendste an dem Report, plötzlich einen Report zu schreiben, der dann hinterher so transparent ist, dass man nachprüfen kann, jede einzelne Zahl, hat er recht, hat er nicht recht. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich denke, dass sozusagen, da denke ich zum Beispiel auch, dass es da enorme Entwicklungen im Augenblick gibt. Dass bisher sind das ja immer nur Wissenschaftler oder Beamte, die sich dann mit diesen Dingen beschäftigen. Aber ich glaube, dass die Entwicklung in diesem Bereich auch so geht, dass in Zukunft die Sachen so transparent sind, dass auch jemand, der sich für so eine Sache interessiert, sich das angucken kann, kann sagen, diese Interpretation, die finde ich aber nicht richtig und da hat er sich geirrt. Und das, denke ich, ist etwas, was dem Report auch zugrunde liegt. Man soll nachprüfen können, ob das, was ich da schreibe, auch richtig ist.
Das kann ich total gut verstehen, ist eben so niederschwellig wie möglich gestalten zu wollen, dass da gar keine so Unterschiede sind von wegen, ob man elitär genug ist, das verstehen zu können, sondern dass es wirklich jeder checkt, was gerade eigentlich abgeht. Und ja, in den letzten Wochen war das sehr erfolgreich. Und zwar ging ja diese Studie und auch dieser Bericht der UNICEF zu genau dieser Jugendzufriedenheit durch die Medien, weil in Deutschland Jugendliche und junge Erwachsene ja eine der höchsten Werte bei dem subjektiven Unsicherheitsgefühl haben. Was ist denn da los?
Ja, ich glaube, also meine These ist, das ist natürlich auch jetzt Spekulation, aber das sind ja im Wesentlichen die 16- bis 19-Jährigen, also ihre Altersgruppe, die da befragt worden ist. Ja. Und gleichzeitig sehen wir zum Beispiel, dass uns die ganzen Studien zur den schulischen Leistungen auch ganz deutlich nach unten zeigen. Und meine These ist, die Politik hat einfach übersehen, dass seit 2016 etwa jedes Jahr 100.000 mehr Kinder in die Schule kommen. Das heißt, ihre Generation ist eine Generation, die permanent das Gefühl hat, da sind ganz viele andere. Das heißt, es ist immer irgendwie das Gefühl, es fehlt was. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Schule bin, die Klasse ist zu groß oder es fehlt die Lehrerin, die Schule fällt aus und meine Leistungen sind nicht so gut, ich fange dann aber im Beruf an und dann sagt mir der Ausbilder, hör mal, du schreibst aber gar nicht gut. Dann finde ich das nicht gut, ist doch klar, weil man will ja selbst auch zeigen, was man kann. Und ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher, ob nicht im Grunde genommen diese wirklich einbrechende Zufriedenheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen eben auch damit zusammenhängt, dass die Politik bis heute nicht begriffen hat, dass Deutschland im Unterschied zu allen anderen europäischen Ländern eigentlich glücklich sein kann, dass gerade die jungen Leute immer mehr werden. Also wir reden über Facharbeitermangel und Ähnliches. Und die Prognosen von Eurostat sind, dass bis 2030 nochmal Pi mal Daumen bei den unter 15-Jährigen 1 Million Kids dazukommen.
Wow.
Hat man irgendwo gelesen, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir halt auf jeden Fall überlegen, wie wir mehr Schulen bauen können, wie wir die Harte ausbauen können. Möglicherweise müssen wir die Lehrer besser bezahlen. Möglicherweise müssen wir Sozialarbeiter besser bezahlen. So eine Diskussion findet gar nicht statt. Sondern man überlässt es im Grunde genommen den Kindern, den Jugendlichen und den Eltern, das Problem irgendwie zu lösen. Und so ist meine These, im Grunde genommen wächst da eine Generation heran, die permanent das Gefühl hat, sie sind irgendwie zu viele. Weil sozusagen irgendwie die Offenheit, die ich erlebt habe, die ist plötzlich nicht mehr da. Und auch wenn Sie jetzt mal die politischen Themen nehmen, da wird dann nicht darüber gesprochen, wie kann ich jetzt diese vielen Kinder und Jugendlichen so qualifizieren, dass sie hinterher einen tollen Job machen. sondern es wird eher gesagt, ja, arbeiten vielleicht die Lehrer zu wenig oder Ähnliches. Also es gibt sozusagen, auch der Diskurs ist negativ, der ist nicht positiv besetzt. Zu unserer Zeit, da war der Diskurs sehr positiv, da gab es halt den Ralf Dahrendorf, der sagte, wir müssen doch die Bildung aufs Land bringen. Also es gab viele Dinge, wo man sagte, wir müssen etwas verändern, um für Kinder und Jugendliche etwas wirklich Gutes zu machen. Und ich finde, das ist so mein subjektiver Eindruck, dass in der Öffentlichkeit ganz wenig darüber gesprochen wird, wie wir die Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen so verbessern können, dass die Vielfalt, die nun mal in der Bundesrepublik ist, auch das Gefühl hat, Mensch, es lohnt sich, sich zu engagieren und dort etwas zu entfalten.
Also als jemand, der gerade in dieser Generation aufwächst, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Ich finde auch, dass da einfach zu wenig drüber gesprochen wird und dass es auch viel transparenter gemacht werden sollte. Sie haben gerade gesagt, dass die Politik das noch nicht begriffen hat. Glauben Sie denn, dass wirklich das Problem so unbekannt ist oder dass einfach an den falschen Stellen gearbeitet wird? Oder dass es vielleicht sogar einfach ignoriert wird und versucht wird, ja, auf einfacheren Wegen eine Lösung für ein Problem zu finden, das eigentlich doch etwas anderes ist?
Ja, ich glaube, es sind zwei Antworten. Die erste Antwort kommt jetzt von Eleanor Roosevelt. Das war ja, die habe ich ja in der Einleitung ausführlich zitiert. Ja. Das ist die Mutter der Menschenrechte. Die hat sozusagen der Kommission für die Menschenrechtskonvention vorgesessen. Sie hat sie dann auch öffentlich verkünden dürfen. Also die hat das gleiche Format wie der Thomas Jefferson für die amerikanische Verfassung. Und die hat relativ konkretistisch immer gesagt, Zukunft gestalten heißt zunächst mal die Gegenwart für Kinder und Jugendliche verbessern. Und das hat sie in einer Zeit gesagt, als es auch ziemlich kritisch war. Das muss man sich ja nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch nicht gerade so doll überall und war also ziemlich wackelig. Die Mächte standen ja ziemlich wehrhaft gegeneinander. Also das war alles eine wackelige Situation. Das hat sie nicht beeindruckt, sondern sie hat gesagt, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir die Gegenwart für Kinder und Jugendliche verbessern. Und das ist eine Position, also die erste Antwort, die im Grunde genommen so ein bisschen in der Politik verloren gegangen ist. Also man will die Zukunft, die ferne Zukunft will man gestalten, da will man ganz viel machen, aber dass sozusagen es da auch noch eine Gegenwart gibt, das ist in der Politik im Augenblick nicht so das zentrale Thema. Und das zweite Thema ist, die Bundesrepublik ist eine diverse Gesellschaft geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so meine Biografie und so angucke, wo alle meine Vorfahren herkommen, in Deutschland sind die Leute immer durcheinander gerannt. Das ist sozusagen immer so gewesen und das muss man auch nicht lange drüber nachdenken. Aber der Respekt für Diversität setzt auch voraus, dass man sich dann darauf verständigt, wie schaffe ich es denn, dass die Menschen, die aus vielen Ländern zu uns kommen, auch die Möglichkeit haben, und das geht jetzt gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche, in dieser Gesellschaft so anzukommen, dass sie auf eigenen Füßen stehen können. Und diese Frage wird ganz selten diskutiert. Es wird eher diskutiert, haben wir zu viele davon oder zu wenig davon. Mag ja alles, ich meine, kann man alles diskutieren. Aber die Frage, wie diejenigen, die jetzt hier sind, eigentlich gefördert werden können, wie man sie mitnehmen kann, wie man sich überlegen kann, wie, was muss ich da eigentlich machen? Das ist keine politische Diskussion. Das ist so, als ob das alles von selbst kommt. Und nichts kommt von selbst. Alles ist sozusagen etwas, was man gestalten muss. Und man kann das wirklich gut mit unserer Jugendsituation vergleichen. Damals zum Beispiel war ein Mädchen aus dem Bildungssystem exkludiert. Und dann wurde eben debattiert, wie kann das sein? Warum sind nur Jungen beim Abitur und nicht die Mädchen? Dann wurde gefragt, aha, das hat was mit dem Glauben zu tun. Katholische Mädchen, man macht sich das heute gar nicht mehr klar, 35% eines Altersjahrgangs der Mädchen gingen direkt nach der Volksschule arbeiten, ohne Ausbildung. Und das wurde dann debattiert und da wurde gesagt, das kann doch nicht richtig sein, also müssen wir doch etwas dafür tun. Und dann hat man gesagt, da müssen wir investieren. Wir müssen den Bereich ausbauen. Und diese Art von Diskussion, die fehlt mir. Ich muss doch sagen, ich habe jetzt eine Gesellschaft mit großer Vielfalt. Wie kann ich denn diese Kids, die da aus überall hergekommen sind, und die Kids aus Deutschland, die vielleicht jetzt nicht so qualifizierte Eltern haben, so fördern, dass sie das Gefühl haben, sie gehören nicht nur dazu, sondern sie können auch ihre Leistungsvermögen zeigen. So eine Diskussion gibt es einfach gar nicht. Und ich finde es toll, wir hätten so eine Diskussion.
Also sie wäre auf jeden Fall sehr angebracht in der heutigen Zeit, einfach mal darüber zu diskutieren. Also in der Studie wurde auch gezeigt, dass Jungs 2021 und 2022 ein wenig zufriedener waren als Mädchen, im Vergleich auch zu 2013, wo beide gleich zufrieden waren. Warum ist das so? Kann man sich das irgendwie erklären?
Also ich bin bei solchen Prozentunterschieden immer eher vorsichtig, weil da sind ja bestimmte Momentaufnahmen, also es ist ein bestimmter Zeitpunkt und dann sage ich mir immer, naja, also da mache ich lieber noch eine Messung und wenn das ein stabiler Trend ist, dann sage ich, okay, da ist was, sonst halte ich mich eigentlich, und das habe ich auch in dem Bericht versucht, ein bisschen zurück, weil sonst kommt man mit irgendwelchen großen Annahmen und inzwischen hat sich das geändert, weil da möglicherweise nur ein spezifisches Entwicklungsphänomen war, möglicherweise, weil die Jungen sich eingeschränkt haben, fühlten durch die Pandemie oder ähnliches, wer weiß das schon. Also da bin ich dann immer eher vorsichtig und sage, ich lasse das lieber so stehen und überlasse anderen zu finden, wie man das interpretieren kann.
Klar, man muss ja auch sicher gehen, dass die Messungen traghaft sind und nicht einfach etwas Spezifisches irgendwie beeinflusst worden. Mhm. Sie haben aber auch gerade beispielsweise über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen, die halt auch in den Schulen auf Deutsche zusammentreffen. Ist denn in diesem Bericht auch irgendwie klar geworden, dass diese Menschen vielleicht auch unzufriedener sind? Gibt es eine bestimmte Gruppe, auch neben dem Alter wie Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind, die in der Regel unzufriedener sind?
Also ich habe mich bemüht, in dem Bericht nicht, also nur ganz selten danach zu unterscheiden, weil das dann immer zu solchen Exklusionen führt. Das finde ich unpraktisch, sondern das sind alles Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Und ich habe, das sehen Sie auch in dem Bericht, nur in dem Teil, wo ich dann mal über die Sprache schreibe. Da wird dann deutlich, dass es eben 50% der Kinder mit Migrationshintergrund gibt, die in einem Elternhaus aufwachsen, wo Deutsch gesprochen wird, aber eben, dass eben viele andere Kinder zweisprachig aufwachsen. Und dann ist für mich nicht die Frage Migration oder nicht Migration, sondern ich würde zum Beispiel in so einem Fall eher sagen, wieso schaffen es die Schweizer mit drei Sprachen ihre Kids relativ gut zu entwickeln? Also müssten wir doch eher sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie machen die das? Und dann findet man plötzlich, dass Zweisprachigkeit vielleicht für Kinder gar nicht so schwierig ist. Das wird in fast jeder Sprachforscher sagen. Und dann stellt sich die Frage, wie kriege ich das hin, dass die Kids zu Hause, weil die Eltern halt anders als die Kinder nicht so schnell im Sprachenlernen sind, das ist nun mal so, da kann man machen, was man will, beides so lernen, dass sie das Gefühl haben, Mensch, ich kann in beiden Welten mich richtig bewegen. Das ist ja doch die viel interessantere Frage als die Frage Migrationshintergrund oder nicht Migrationshintergrund. Ich kann das vielleicht auch wieder aus meiner Kindheit, wie ich zur Schule ging, da gab es ja ganz viele Migranten aus den früheren deutschen Gebieten im Osten. Ich bin aber in einer kleinen westfälischen Stadt groß geworden, da sprach man noch Plattdeutsch. Und es ist ja völlig klar, dass diejenigen, die dazugewandert waren, die wussten gar nicht, was Plattdeutsch ist. Also musste der Lehrer dafür sorgen, dass alle Kinder Hochdeutsch sprachen. Logo, ging ja gar nicht anders. Und das haben natürlich die Kinder, die Plattdeutsch sprachen, ziemlich doof gefunden. Logo, weil sie gesagt haben, aber was wollte man machen? Das heißt, solche Herausforderungen gibt es ja immer wieder. Und ich denke, wenn man das so formuliert, wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen und überlegen, wie gehen wir denn mit diesen Herausforderungen so um, dass die Kinder hinterher das Gefühl haben, aha, die Erwachsenen haben sich Mühe gegeben, uns zu helfen. Ob das immer funktioniert, das kann man nie wissen. Das ist völlig klar, weil das sieht man immer erst dann ganz zum Schluss, ob das gut funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat. Aber das Gefühl, man muss den Kindern helfen, sozusagen diese Wege zu finden. Die einzelnen Lehrer, die Sozialarbeiter, die machen das. Aber die Politik thematisiert das nicht. Wir müssen einfach uns fragen, wie kann man denn in einer solchen Gesellschaft diese Hilfen entwickeln? Und das, denke ich mir, ist sozusagen im Grunde genommen da läuft die Diskussion in meinen Augen vollständig schief. Wir müssten genau wie in den 70er Jahren eine große Bildungsdiskussion führen, wie wir eigentlich sicherstellen können, dass die ganzen unterschiedlichen Talente, die jetzt bei uns sind, einen Weg in diese Gesellschaft finden. Und ich bin jetzt nicht der große Pädagoge oder irgendwie, der das alles weiß, aber ich fände es toll, wenn man das öffentlich thematisieren würde und mehr darüber redet, wie man sozusagen die Talente fördert und nicht darüber redet, wie man Grenzen schließt. Aber okay, das ist jetzt sozusagen meine private, nicht wissenschaftliche Meinung und damit lasse ich das dann auch.
Also Sie haben ja gerade auch die Schweiz angesprochen, die haben ja auch wirklich einen super Wert bei der Jugendzufriedenheit. Und mich würde einfach total interessieren, wie würden Sie denn die subjektive Zufriedenheit der Jugendlichen in Deutschland im europäischen Vergleich einordnen?
Ja, das haben wir jetzt schon zu Anfang gesagt, die ist einfach katastrophal schlecht. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und das ist keine langfristige Entwicklung, sondern es ist wirklich eine relativ kurzfristige Entwicklung. Und da gab es hier erst Interpretationen, das muss die Pandemie gewesen sein. Und die hat sich einen Einfluss gehabt. Weil das muss man eben auch natürlich ganz klar sagen, in der Pandemie waren ja die Jugendlichen diejenigen, die bereit waren, die meisten Einschränkungen zu ertragen. Darüber reden wir ja nicht. Es waren ja die Kinder und die Jugendlichen. Es gibt schöne Untersuchungen, die das auch zeigen. Man kann ja auf den Handys dann die Bewegungsprofile und dann sieht man, ja, man kann das heute ja alles so wunderbar untersuchen. Dann sieht man wirklich, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen sich am meisten zurückgenommen haben. Das muss man einfach mal ganz klar sehen. Das hat sicher eine Rolle gespielt, aber auch in den Ländern wie in Polen, wo die relativ restriktiv agiert haben, kann man sehen, dass es nicht so abgestürzt ist wie in Deutschland. Das heißt, es müssen einfach noch zusätzliche Faktoren hinzukommen. Und ich habe ja jetzt versucht, so praktisch eine These zu formulieren, dass Deutschland im Unterschied zu allen europäischen Ländern sozusagen jetzt mehr Kinder und Jugendliche hat, aber wir bis heute nicht darauf reagiert haben, sondern nur konstatieren, die schulischen Leistungen werden schlechter, es gibt mehr Schulversager und so weiter. Also es wird immer eine Mängelliste erstellt. Es wird aber nicht gefragt, was ist die konstruktive Zukunft für diese Kinder und Jugendlichen? Und ich denke, dass das die Kinder und Jugendlichen ja auch und jungen Erwachsenen ja auch merken. Die fühlen einfach, dass offensichtlich sie in dem gegenwärtigen politischen Geschäft nicht wirklich wichtig sind. Und es wäre einfach toll, also nehmen Sie an die Bildungspolitik, da wird darüber gesprochen, dass wir jetzt Fusionsforschung machen oder ähnliche Dinge. Es wäre auch toll, wenn die Bildungspolitik sich einfach mal zusammensetzen würde und öffentlich einen Diskurs eröffnet, wie können wir denn in dieser Welt mit diesen vielen unterschiedlichen Herausforderungen ein Bildungskonzept entwickeln, das möglichst viele Kinder erreicht und möglichst wenig Kinder zurücklässt. Stattdessen, ich habe das ja in diese Nachhaltigkeitswerte gestellt, sagen die Bildungsminister, wenn wir 9% Schulversager haben, dann haben wir das Nachhaltigkeitsziel im Bereich Bildung erreicht. Während, ja, man muss sich das einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, während, wenn es um den Klimawandel geht, da geht es um 0%. Bei der Schule sind wir so tolerant und sagen, 10% Versager, kein Problem. Man muss sich einfach wirklich das zergehen lassen und dass das sozusagen in irgendeiner Weise ja zurückwirkt, dass die Menschen das ja fühlen, das scheint mir irgendwie klar zu sein. Und insofern ist für mich das Ergebnis ein Warnsignal, eigentlich an die Politik und für insbesondere auch die Politik für Kinder und Jugendlichen, die Probleme von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und zu fragen, wie eigentlich gestalten wir denn die Zukunft von Kindern und Jugendlichen? Da kommt das Zweite hinzu, das wird ja in dem Bericht auch deutlich. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann reden wir in der Regel nur noch über Klimawandel. Die Nachhaltigkeitsziele sind aber 17 Ziele. Und wenn man die mal durchgeht, dann sieht man, ganz vorne steht die Gesundheit, ganz vorne steht die Frage der Armut, da steht die Bildung ganz vorne. Das Klimaziel kommt erst an der 13. Stelle. Das heißt, wir reden gar nicht entsprechend dieser Nachhaltigkeitsziele, sondern wir haben uns aus dem Nachhaltigkeitsziel ein zentrales Ziel heraus, das ganz zentrale Ziel heraus, und die anderen Ziele werden ausgeblendet. Für Kinder und Jugendliche sind aber diese anderen Ziele auch wichtig.
Klar. Was gibt es denn noch so für Ergebnisse in dieser Studie?
Und ich denke, dass wenn man das sozusagen erstmal in Bezug auf, dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren. Also wir sind jetzt ein bisschen bei der Bildung, dann machen wir das vielleicht gleich zu Ende. Bei der Bildung stellt sich eben heraus, dass wir in Deutschland leider bei der Investition in die Grundschule gemeinsam mit Bulgarien das europäische Schlusslicht bilden. Bei den Investitionen in diesem Bereich und dummerweise sind wir dann auch bei den Ergebnissen auch auf dem Niveau von Bulgarien. Das heißt, wir investieren auch in diesen Bereich zu wenig. Und ich würde einfach sagen, wir wissen beispielsweise, dass natürlich die kindliche Entwicklung solche Förderungen braucht. Und wenn die nicht da ist, dann dürfen wir uns über die späteren Ergebnisse nicht wundern. Das ist sozusagen ein großer Themenkomplex. Der zweite große Themenkomplex, der dann sich im Wesentlichen auf die Frage von Armut bezieht, da kann man eigentlich sagen, das zentrale Problem von relativer Kinderarmut, die Gruppen sind ja bekannt, es sind immer in der Regel die alleinerziehenden Eltern und es sind die Eltern, die, wie das in den Berichten genannt wird, arbeitsarm sind, also wo im Grunde genommen wenig Arbeit in dem Bericht da ist. Und wenn ich jetzt gucke, wo ist denn Arbeitsarmut angesagt, dann stelle ich fest, der wesentliche treibende Faktor für die Arbeitsarmut ist wieder die Bildung. Das heißt, da ist sozusagen ein Schlüssel und dieser Schlüssel, wir müssen ihn umdrehen, weil sozusagen daraus ganz viele Folgewirkungen sich ergeben. Und ich glaube zum Beispiel, dass es eine tolle Leistung sein wird, wenn es mal ein, was wir ja irgendwie hoffen, dass es eine Kindergrundsicherung dann gibt. Aber dieser Schlüssel, der da umgedreht wird, wird sozusagen diese anderen Bildungsprobleme noch nicht lösen. Das ist sozusagen ganz klar. Und das Problem, was man dann eben auch da sehen kann, und das ist vielleicht langfristig für eine Gesellschaft ziemlich gefährlich, Eltern mit Kindern, die sozusagen in gut situierten Verhältnissen sind, leben, tendieren dazu, aus Gegenden wegzuziehen, wo die Armut relativ hoch ist. Und dann passiert das, was sie in Frankreich, was sie in den USA auch erlebt haben, dass dann im Grunde genommen es Regionen gibt, ganz geringer Kinderarmut, ganz geringe Arbeitslosigkeit, hohe Integration auch ausländischer Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt, hohe Integration der Mütter in den Arbeitsmarkt, hohe Einkommensniveaus und andere Regionen, wo die alle weggewandert sind, mit genau den gegenteiligen Effekten. Und das Gute in Anführungszeichen an der Bundesrepublik Deutschland ist im Augenblick, dass wir mit all diesen Entwicklungen später dran sind als zum Beispiel die USA oder auch Frankreich. Also wir könnten politisch noch etwas machen, indem wir überlegen, beispielsweise die besten Schulen in die schwächsten Quartiere, die besten Lehrer, die beste Ausstattung dahin, also die beste Musikschule in dem schwierigsten Quartier in Berlin, wird mit Sicherheit dazu führen, dass viele Eltern, die sich für Musik interessieren, ihre Kinder trotzdem dahin bringen. Und das hat natürlich große Vorteile für alle Beteiligten. Das heißt, will ich diese Tendenzen einer Segregation der Gesellschaft bekämpfen, muss ich auch wiederum an diesem Hebel anpassen. Das ist sozusagen der zweite große Themenbereich, den wir da bearbeitet haben. Dann, was ja durchaus positiv ist, wenn man sich, wir haben ja auch das Thema Sicherheit behandelt, wobei wir eben Fragen Kriminalitätsentwicklung und die Kriminalitätsentwicklung ist entgegen der ganzen öffentlichen Diskursen, jedenfalls bei Kindern und Jugendlichen, eigentlich eher positiv. Also man sieht, es gibt eine deutliche Abnahme, wenn man die Verurteiltenstatistik zugrunde legt, was eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Und wenn man sich jetzt die Daten der Jugendhilfe ansieht, da habe ich ja auch relativ klar formuliert, selbst wenn dort sozusagen jetzt von den Jugendämtern mehr Fälle bearbeitet werden, finde ich das nicht schlimm, weil ich denke, die gucken besser hin. Das heißt, wir haben sozusagen eine etwas bessere auch Kontrolle von bestimmten schwierigen Lebensverhältnissen. Und das ist ja aus Sicht der Kinder eigentlich sinnvoll. Denn man kann dann ja auch sehr schön sehen, das zeigen die Daten ja auch, dass viele Dinge, die zunächst mal auf Missbrauch oder Ähnliches hinterhalten, dass ungefähr die Hälfte der Fälle andere Unterstützung brauchen. Das heißt, da stellt sich, da ist ein Problem, ist aufgefallen und da muss man auch etwas machen. Und das heißt, in dem Bereich ist eigentlich in meinen Augen eine positive Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, dass hier im Grunde genommen aus der Jugendhilfe, also sei es Kindergarten, sei es Schule, sei es Jugendamt, eher eine Art Partnerschaft zwischen den Eltern und diesen Ämtern entsteht im Interesse der Kinder, was ja durchaus positiv ist, weil natürlich in einer vielfältigen Welt, und da gibt es immer für mich das schöne Beispiel, das stammt von Erich Gästner, ein berühmter Kinderbuchautor, der beschreibt nämlich wunderbarerweise, war wohl kleiner Dotz und wollte unbedingt Sport machen. Und dann sagte der Sporttrainer, war bist zu klein. Und seine Mutter hat so lange nicht locker gelassen, und das hat er noch als 75-Jähriger in seiner Autobiografie geschrieben, bis er endlich mitsporteln dürfte. So, und das ist natürlich klar, nicht alle Kinder haben so eine energische Mutter. Und da muss es eben auch mal vielleicht einen Sozialarbeiter geben, der sagt, Mensch, der möchte gerne Musik machen, der möchte aber gerne sporteln. Ich muss mich dafür einsetzen, dass er diese Möglichkeiten hat. Und insofern finde ich sozusagen, wenn ich da sehe, dass sozusagen das Jugendamt da mehr Fälle zu bearbeiten hat, finde ich das persönlich nicht ganz so schlimm, weil ich denke, da gibt es dann auch so einen Push, weil man sagt, okay, denn häufig ist das ja so, dass Kinder dann im Grunde genommen etwas wollen, was die Eltern nicht leisten können, und dann braucht man jemanden, der sie darin unterstützt. Also das scheint mir eigentlich eine relativ gute Entwicklung, die ich ganz positiv sehe. Und wenn wir dann jetzt zur Gesundheit kommen, das, wo wir ja anfingen, wo ja auch die Frage der Zufriedenheit, da kann man eigentlich jetzt drei Dinge sagen. Gesundheitlich geht es uns Älteren extrem gut. Ich habe das immer im Alter ja verglichen. Also wir haben zwar nicht die höchste Lebenserwartung in Deutschland, aber wenn man einfach mal guckt, wie lange die Leute gesund bleiben, gehören wir im europäischen Kontext zu den Ländern, zu den vier Ländern mit der längsten Gesundheitsphase. Wir sind also alle über dem 65. Lebensjahr, bevor ernsthafte Krankheiten eintreten. Das heißt, es ist eine relativ gesunde Population. Und daraus würde ich zum Beispiel ableiten, wenn die Älteren alle so gesund sind, dann sollten sie doch auch bitte solidarisch sein und möglichst lange arbeiten, um sozusagen die Mittel zu haben, die wir für die Kinder und Jugendlichen brauchen. Das ist sozusagen eine klare Erkenntnis für mich. Wenn ich eine gesunde Bevölkerung habe, dann sollten die bitte Leute, die gesund sind, also nicht krank, da braucht man überhaupt nicht drüber zu reden, oder belastet sind, dann sollten die nicht unbedingt sagen, ah, ich habe die Möglichkeit, aber jetzt früher aufzuhören, sondern sollten sagen, nein, ich bin mit den Kindern und Jugendlichen solidarisch und versuche entsprechend auch dadurch die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass ich länger arbeite. Wäre eine sicherlich gute Sache. Und dass es den Leuten nicht schlecht bekommt, kann man an Schweden sehen. In Schweden ist das Gesundheitsalter inzwischen bei 72 Jahren. Also sie sind noch massig besser als wir. Die arbeiten alle im Durchschnitt bis zum 67. Lebensjahr. Das heißt, dort sind dann auch mehr Ressourcen für Kinder und Jugendliche da. Das ist sozusagen der positive Aspekt eigentlich. Der älteren Generation geht es verhältnismäßig gut. Auch wenn es da natürlich Ausnahmen gibt, aber jedenfalls ist sie eine begünstigte Generation. Das sage ich, obwohl ich zu dieser Generation gehöre. Muss man ganz klar sagen. Nicht? Ich meine, das ist ein unglaubliches Privileg. Ich kann das ja nur sagen. Ich fühle mich noch ziemlich gesund und fit. Und der Staat sagt, oh, du kannst machen, was du willst. Nicht? Das finde ich irgendwie schon ein extremes Privileg. Aber gut, wollen wir das nicht vertiefen. Aber jetzt gehe ich zu den Jugendlichen. Da sehe ich plötzlich andere Indikatoren. Ich sehe zum Beispiel, dass es im europäischen Vergleich, insbesondere bei den jungen Frauen, große Gruppen gibt, die depressive Tendenzen aufzeigen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ist nur eine Umfrage. Und da habe ich die Krankenhausdaten genommen. Und das ist ja eine ziemlich harte Währung. Also bevor ein Arzt jemand ins Krankenhaus, also da muss schon viel passieren. Und da stellt sich heraus, auch in dieser harten Währung, gibt es sozusagen einen überproportionalen Anstieg bei dieser Gruppe. Und dieser überproportionale Anstieg hat schon vor der Pandemie begonnen. Er ist also sozusagen nicht jetzt sozusagen pandemiebedingt, das war dann nochmal Schub. Und dann stellt sich natürlich die Frage, verdammt nochmal, wie kommt das? Und dann fällt man fast vom Hocker, wenn man feststellt, das scheint überhaupt niemand zu interessieren. Es gibt so, also man, ich meine, ich bin ja kein Psychologe, sondern ich bin ja Sozialwissenschaftler, mache ja eher Statistik. Da fragt man sich, wieso gibt es eigentlich keine Forschung dazu? Das ist sozusagen eine signifikante Gruppe und dann auch noch in bestimmten Regionen gibt, die offensichtlich solche Tendenzen zeigt, weil doch deren Lebensperspektive dann ganz entscheidend negativ beeinträchtigt wird. Die wollen aber doch sozusagen irgendetwas Gutes im Leben. Und wenn sie aber solche depressiven Tendenzen haben, dann sind da offensichtlich Probleme. Und dann guckt man, ja, die Antworten sind, ja, das ist die Pandemie gewesen. Und die Antwort ist, ja, das wird sich dann wieder bessern. Statt einfach zu fragen, ja, was ist denn sozusagen dahinter? Und ich habe dann so ein bisschen mir die These entwickelt, weiß nicht, ob sie richtig ist, weil das zum Beispiel dann auch in einigen nordeuropäischen Ländern zu beobachten ist. Ob wir auch in Bezug auf unsere Vorstellungen, insbesondere auf die jungen Frauen, inzwischen zu normativ geworden sind. Also wir uns einfach vorstellen, alle müssen Vorstandsvorsitzende werden, alle müssen dieses machen. Aber es gibt halt, wenn man sich einfach die Daten anguckt, Berufswahl, gibt einfach noch ganz viele junge Frauen, die werden gerne Friseurgehilfin. Werden die eigentlich in unserer öffentlichen Wahrnehmung überhaupt noch wahrgenommen? Dass die das, oder es gibt viele, die gerne Optikerin werden. Werden die überhaupt noch wahrgenommen? Oder sind nicht auch die Leitbilder, die wir sozusagen dann in der Öffentlichkeit plötzlich darstellen, immer die erfolgreich Taffen, die sich durchgesetzt haben, ohne zu überlegen, dass es vielleicht ganz viele Menschen gibt, die gar nicht erfolgreich tough in diesem Sinne sein wollen, sondern die es toll finden, wenn sie beispielsweise jemand anders schön machen dürfen. Das kann ja, ich meine, ich bin jetzt zu alt, um das beurteilen zu können. Bei mir spielt das auch keine Rolle mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das toll finden. Aber wir reden gar nicht darüber, dass es vielleicht Menschen gibt, die das toll finden und dass wir das unterstützen wollen, dass es solche Menschen gibt. Genauso wie wenn ich zu den Jungen gehe, gucke ich mir an bei den Jungen, die wollen alle, also jedenfalls viele Mechatroniker werden. Auto ist im Augenblick aber in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so gerade so. Kann man ja trotzdem sagen, es ist eigentlich schön, wenn du jetzt da Mechatroniker wirst. Aber das kommt alles gar nicht mehr positiv vor. Das heißt, auch die Wunschvorstellungen der Jugendlichen, die vielleicht sehr konkret auf bestimmte Ziele gerichtet sind, spielen gar keine Rolle mehr, sondern es werden sozusagen ganz große Ziele formuliert, die aber für diejenige, die Optikerin werden will oder Friseurgehilfin werden will oder der Mechatroniker werden will, eigentlich gar keine Rolle spielen. Und manchmal denke ich mir auch, dass wir auch im Grunde genommen das vergessen haben, dass wir selbst, als wir selbst jung waren, ja auch nicht die Welt verändern wollten, sondern ja auch ganz konkretistische Ziele hatten, weil wir sagten, das soll sich ändern. Und wir aber im Grunde genommen, und damit komme ich zu meiner Ausgangsthese, eigentlich das Problem haben, dass wir diese konkreten Wünsche von Kindern und Jugendlichen vergessen. Da kommt natürlich etwas hinzu. Wir projizieren dann natürlich unser eigenes Fehlverhalten auf die Jugendlichen. Gibt es eine schöne Studie, habe ich da ja auch zitiert, wo im europäischen Vergleich das Gesundheitsverhalten untersucht wird. Und da kann man wunderbar sehen, also Schweden, das ist ziemlich gut, das Gesundheitsverhalten, sowohl bei den Erwachsenen wie bei den Jugendlichen. Und wenn ich dann nach Deutschland gehe, dann stelle ich eben fest, naja, die Erwachsenen, die trinken zu viel, dann trinken vielleicht auch die Jugendlichen zu viel. Die Erwachsenen essen nicht so viel Gemüse, dann essen die Jugendlichen auch nicht so viel Gemüse. Das heißt, man sieht da die schöne Korrespondenz zwischen dem Verhalten der Erwachsenen und dem Verhalten der Jugendlichen. Das Blöde ist nur, wir reden aber nur über das falsche Verhalten der Jugendlichen. Wir reden nicht darüber, dass die Erwachsenen vielleicht ihr Verhalten ändern müssten und dann vielleicht die Jugendlichen das auch machen, ähnlich wie das bei den Schweden ist.
Ja, obwohl es sich dann eigentlich bloß spiegelt und man ja sich das Verhalten der Erwachsenen vielleicht auch oftmals einfach als Vorbild nimmt und dann wird man dafür kritisiert. Also das ist auf jeden Fall ein super bekanntes Problem unter Jugendlichen, was dann auch total nervig und auch widersprüchlich ist, weil man nicht genau weiß, wie man das Problem überhaupt angehen soll. Und Sie haben jetzt mehrmals angesprochen, man braucht Unterstützung, man muss in den Diskurs kommen, man muss sich für das einsetzen, man braucht Erwachsene, die sich für die Kinder und Jugendlichen einsetzen. Das wären auf jeden Fall so erste Lösungsansätze. Haben Sie noch welche Ideen, mit denen man solche Probleme irgendwie bekämpfen könnte?
Ja, ich denke, dass eins der Kernprobleme der Erwachsenen ist, dass wir in Deutschland eine Diskussion haben, die praktisch immer auf den Weltuntergang zielt. Das heißt, alles, was diskutiert wird, ist im Grunde genommen so, als ob, wenn wir nicht uns, wenn wir jetzt auf das Fleischessen nicht verzichten, dann ist der Weltuntergang angesagt. Wenn wir nicht jetzt, ich bin ein, mein ganzes Haus, ich bin total elektrisch, also insofern in dem Punkte kann man mir nichts vorwerfen, aber nichtsdestotrotz finde ich es ziemlich schlimm, wie sozusagen dann auch in den öffentlichen Medien, alle immer ermahnt werden, sie sollten bitte dieses, jenes tun. Das heißt, es fehlt auch ein Stück von Lebenslust, dass Leben auch schön sein kann und Leben nicht nur aus Gefahren besteht. Das ist etwas, was eigentlich sozusagen in der öffentlichen Kommunikation eigentlich selten vorkommt. Und im Grunde genommen denke ich mir, dass die Jugendlichen vielleicht ja auch mal von den Erwachsenen gerne hören würden, dass sie toll, dass sie dieses und jenes wirklich gut geleistet haben, dass das wirklich sich gut entwickelt hat, so dass die Jugendlichen sagen, es lohnt sich, denen ja nachzueifern, weil die selbst auf ihre Leistungen stolz sind. Aber wenn sie sozusagen ganz viele Erwachsene haben, die immer nur sagen, das war falsch, das war falsch, das war falsch, dann fragt man sich ja als Jugendlicher, verdammt nochmal, wem soll ich denn jetzt nacheifern? Soll ich im Grunde genommen auch in Sack und Asche gehen und sagen, das ist alles furchtbar? Oder müsste nicht die Erwachsenen auch sagen? Und es sind ja doch auch in der jetzigen, auch jetzt mal in der jetzigen Elterngeneration, wenn man allein zum Beispiel sich den radikalen Wandel etwa in der Frauenerwerbstätigkeit anschaut, wie meine Frau anfing zu arbeiten, ihre Mutter will gar nicht über die vielen Konflikte berichten, das war total außer der Vorstellung der Mutter, dass die arbeitet und dann noch Kinder, grauenvoll. Heute ist das selbstverständlich. Alle finden sozusagen, dass diese Form der Lebensrolle mit all den Herausforderungen, die ja auch da drin stecken, und das haben die Mütter ja alle ziemlich gut im Griff und gut bewältigt. Es wird aber nicht gesagt, die haben das gut im Griff und wir haben das bewältigt, sondern gesagt, es sind immer noch nicht genug. Das heißt, es wird nicht einfach mal gesagt, Mensch, da ist ja wirklich was Gutes passiert. Da ist eine neue Rolle entstanden. Ich meine, wenn man sich das anguckt, in den letzten 30 Jahren ist eine völlig neue Lebensrolle in dem Bereich entstanden. Und statt zu sagen, Mensch, die haben ja wirklich was Positives geleistet, wird ihnen dann auch öffentlich gesagt, das war noch nicht genug. Ich würde ja doch sagen, wenn ich vergleiche, die Zahlen, das ist ja nicht, ging es ja nicht um 3-4%, die sich geändert haben, sondern in Nordrhein-Westfalen in den 70er Jahren waren ungefähr 30% der Mütter erwerbstätig. Heute sind es um die 70-80%. Das sind also 40% mehr. In Bayern sind es 80%. Also es war da immer schon höher. Da hat sich also massiv etwas geändert. Aber wird dann gesagt, ja, die machen das jetzt gut? Nein, wird nicht gesagt, dass die machen das gut, sondern sie tun noch zu wenig. Oder auch jetzt umgekehrt, wenn ich mir auch angucke, wie sich zum Beispiel auch das Bauen geändert hat. Man hat mehrere Häuser im Leben gebaut. Und wenn ich jetzt allein den Energieaufwand unseres jüngsten Hauses mit dem Energieaufwand unseres ältesten Hauses vergleiche, dann kann ich sagen, da ist ein immenser Fortschritt drin. Aber es wird über diesen Fortschritt gar nicht geredet, sondern es wird einfach gesagt, das ist nicht genug. Und ich fände es manchmal auch viel besser, man würde den Jugendlichen auch deutlich machen, was eigentlich sich da an positiven Dingen entwickelt hat und wo man dann als Jugendliche weiterarbeiten muss. Das ist ja nicht so, dass die einen die Welt schaffen, die anderen das alles genießen, sondern das sind ja Prozesse. Und ich denke, dass man einfach auch den jetzigen Erwachsenen manchmal sagen müsste, ihr müsst auch mal einfach sagen, wir haben das und das jetzt geleistet. Das hat sich jetzt so entwickelt und da gibt es weitere Aufgaben. Aber diese Art von Kommunikation findet ja auch nicht statt, sondern wir haben eine Untergangskommunikation. Und ich finde einfach, diese Gesellschaft, das kann ich ja als Älterer sagen, die hat sich schon in vielen Punkten zu ihrem Positiven entwickelt. Also wenn ich allein sage, ich kann praktisch im Halbstundentakt in dem Wohnort, in dem ich wohne, in die S-Bahn steigen, obwohl es ein kleines Café ist, kann zum nächsten Bahnhof fahren und könnte von da aus in 6 Stunden nach Berlin fahren. Ich meine, als ich Jugendlicher war und nach Berlin wollte, vergessen Sie es, das war eine Tagesreise. diese Dinge, die haben sich vielleicht nicht so toll entwickelt. Man kann das sicherlich alles noch viel besser entwickeln. Aber es haben sich ja auch in dieser Gesellschaft viele Dinge sehr positiv entwickelt. Und das kann man ja auch durchaus sagen. Und dann kann man den Jugendlichen sagen, guck mal, aber da sind noch viele Aufgaben, die wir nicht gelöst haben. Also beispielsweise die Frage der Kinderbetreuung ist noch nicht gelöst. Wir haben noch nicht zum Beispiel die Frage gelöst, müssen Lehrer und Sozialarbeiter immer eine ganz getrennte Ausbildung haben? Wie können wir sozusagen mehr Leute motivieren, in diesem Bereich zu arbeiten? Es gibt ganz viele Fragen, die ich mir jetzt alle runter deklinieren könnte. Und das, denke ich mir, fehlt uns ein bisschen. Und dann glaube ich auch, dass die Jugendlichen sagen, aha, und jetzt kommt sozusagen meine Kernthese. Ich glaube, das Kernproblem in Deutschland, und deswegen sind auch die Jugendlichen vielleicht so etwas verunsichert, ich habe manchmal das Gefühl, die Erwachsenen haben Angst vor der Zukunft.
Und das äußert sich dann eben auch in der Kommunikation. Also auch Stichwort gefahrenorientierte Kommunikation. Es wird so oft gehetzt und das Negative irgendwie herausgesucht. Man wird gar nicht ermutigt, auch als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Und ich habe mir ja Ihre Studie und Ihren Bericht durchgelesen. Dort haben Sie das ebenfalls beschrieben. Und da ist natürlich die Frage, wie wichtig ist denn nun Optimismus? Denn viele würden auch damit argumentieren, ja, wenn man die ganze Zeit bloß optimistisch denkt, dann erkennt man doch die Realität und man darf ja die Realität nicht nur mit so falschen Augen sehen. Man sollte schon realistisch denken.
Das ist völlig richtig, aber ist das nicht Resignation? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Also wir wissen alle, der Regenwald muss erhalten bleiben. Und wir wissen gleichzeitig, dass in den Ländern der Subsahara die Geburtenraten extrem hoch sind. Das heißt, die Bevölkerungsdichte nimmt da einfach zu, ob wir das nun wollen oder nicht. Gleichzeitig wissen wir auch, dass zum Beispiel die Landwirtschaft und eben auch die Waldwirtschaft dort im Wesentlichen von den Frauen gemacht wird, weil die Männer in der Regel in die Städte wandern oder sonst wohin wandern, um sozusagen noch zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen. Jetzt, das ist die Realität. Jetzt kann ich sagen, wie schrecklich, und kann sagen, ach, ganz furchtbar. Ich kann aber natürlich auch sagen, verflixt nochmal, ich muss einfach in die jungen Frauen investieren, in die Bildung, damit die wissen, wie kann ich denn die Waldwirtschaft so gestalten, dass möglichst viel von dem Regenwald erhalten bleibt. Und wenn ich in die Bildung dieser jungen Frauen investiere, dann entscheiden die sich in der Regel auch nur für viel weniger Kinder. Das heißt, sie können auch auf eigenen Füßen stehen. Und müssen nicht sozusagen jetzt für 6 Kinder noch wie etwa Niger sorgen, sondern haben nur 2 Kinder und das kann man dann relativ gut bewältigen. Das heißt, an dem Beispiel sieht man, ich kann ja durchaus realistisch die Probleme sehen, aber ich kann ja gleichzeitig sagen, wie löse ich die Probleme? Und jetzt gehe ich mal wieder auf unser deutsches Thema, was wir eben schon hatten. Wenn ich beispielsweise weiß, ich bin in einer Gesellschaft, wo die Hälfte der Kinder zweisprachig aufwächst, dann kann ich sagen, wie schrecklich. Die müssen jetzt alle Deutsch lernen und was sonst zu Hause passiert, ist ja ganz furchtbar. Ich kann aber auch sagen, das ist ja eine Bereicherung eigentlich, wenn die zweisprachig sind. Also, wie kann ich denn diese Zweisprachigkeit so fördern, dass sie dann hinterher gut eine bestimmte arabische Sprache oder auch eine russische Sprache oder ukrainische Sprache können und gut Deutsch können? Also genau das Schweizer Beispiel. Nicht der Schweizer, der eben Deutsch, Französisch und Italienisch kann. Und klar, der italienisch sprechende Schweizer kann vielleicht nicht so gut Deutsch wie der aus Basel, aber die können sich beide verständigen. Und der italienisch sprechende Schweizer kann zu Hause seine persönlichen Gefühle genau in seiner Muttersprache ausdrücken und kann trotzdem mit den anderen kommunizieren. Das ist eine völlig andere Perspektive. Plötzlich ist es eine Bereicherung, aber ich muss mir dann plötzlich eben genau den Kopf machen, wie schaffe ich das? Was sind die Ressourcen dafür? Und dann bin ich ziemlich sicher, dass man unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen genügend junge Leute findet, die sagt, Mensch, das ist ja eine Aufgabe, der würde ich mich gerne widmen. Stattdessen nur die Mitteilung, die können nicht vernünftig Deutsch. Das ist genau diese Formulierung.
Ich finde diese Brücke so wichtig zwischen Realismus, also der Realität, und einfach einem lösungsorientierten Denken. Nur weil man sich der Realität widmet und dann versucht, eine Lösung daran zu finden, bedeutet das ja nicht gleich, dass man nur vom Best-Case-Szenario ausgeht, sondern dass man einfach versucht, produktiv an das Problem heranzugehen. Und das wird leider, glaube ich, oft verurteilt als zu naives Denken. Aber nochmals zurück zur Studie. Kann man denn davon ausgehen, dass diese Unzufriedenheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland in den nächsten Jahren noch weiter sinken wird?
Also mit Prognosen sollte man als Sozialwissenschaftler vorsichtig sein, weil man, wissen Sie, Stimmungsschwankungen, es könnte ja auch irgendwann eine Politikergeneration kommen, die sozusagen eher sagt, die Kinder, die wir jetzt alle in Deutschland haben, sind ein Geschenk. Und jetzt lass uns doch mal darüber nachdenken, wie wir dieses Geschenk so hegen und pflegen, dass wir davon auch viel haben. Es ist ja auch denkbar, nicht? Weil das muss man ja nicht, man könnte sich ja auch eine andere Diskussion auch dort vorstellen. Und ich denke auch, dass ich auch versuche, wenn ich irgendwie Kommunikation habe, den Leuten klarzumachen, lass uns doch lieber darüber nachdenken, wie man das macht. Und ich denke, dann würde sich das auch wieder ändern. Dann kommt natürlich hinzu, stellen Sie sich mal vor, wenn dann die nächste Europameisterschaft gut läuft, dann finden Jugendliche das ja auch häufig auch prima. Also deswegen bin ich vorsichtig mit solchen Prognosen, aber ich bin nicht vorsichtig mit der Aussage, dass wir uns wirklich sehr an der Grundperspektive von Frau Roosevelt auch zu orientieren haben. Die Gestaltung der Gegenwart für Kinder und Jugendliche ist sozusagen der Garant für eine bessere Zukunft. Und das, glaube ich, scheint mir eine ganz wichtige These, die in der Politik im Augenblick ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Als abschließende Frage, haben Sie einen Appell an uns junge Erwachsene und Jugendliche in der heutigen Generation?
Also kann ich ja nur das sagen, was für uns galt, lasst euch nicht unterkriegen. Ich denke, das ist der einzige Punkt. Man muss sagen, geht euren eigenen Weg und sagt, wir wollen das und im Leben geht das eine schief, das andere geht gut. Und im Grunde genommen ist, glaube ich, der eigene Kompass das Entscheidende, nicht der Kompass der Erwachsenen.
Das ist ein Statement. Liebe Salon 5 ZuhörerInnen, wir hatten heute ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ich habe daraus sehr viel mitnehmen können und es ist auch schön zu sehen, dass auch jemand aus einer älteren Generation so sehr an uns junge Erwachsene und Jugendliche glaubt, während er tatsächlich auch sein eigenes Privileg immer noch respektiert und anerkennt. Falls ihr mehr zu dieser Themenwoche hören wollt oder auch bei uns vorbeischauen wollt, tut das sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind zum Beispiel bei Instagram und TikTok unter salon5_. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bedanke mich sehr für das Gespräch. Tschüss.
Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.